Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Zum Nikolaustag, der heute nicht ist, der 6. Dezember, zum Nikolaustag gibt es immer wieder eine typische Frage, die jeder Erwachsene stellt. Warum hat der Nikolaus mir nichts gebracht? Zu Weihnachten, nicht nur, aber insbesondere zur Weihnachtszeit, gibt es eine Frage, die uns alle beschäftigen sollte, aber die viel zu selten gestellt wird. Sie lautet: Wer ist Jesus? Es ist die Frage, um die es an Weihnachten geht, aber nicht nur dann, sondern es ist die Frage, die eigentlich unser ganzes Leben bestimmen sollte. Wer ist Jesus? Wir schleppen oft so ein Jesus-Bild mit uns herum, das sozusagen auf Jesu menschliche Seite abzielt. Er ist unser Freund, er ist derjenige, der uns kennt, uns versteht, uns nahe ist. Das ist nicht falsch, im Gegenteil, es sind Aussagen über Jesus, die sich so oder so ähnlich natürlich auch in der Bibel finden, aber manchmal regt sich dann doch der Eindruck, dass wir Jesus vielleicht etwas verharmlosen, ihn handlich machen, ihn handhabbar machen und ihn irgendwie auf unser eingeschränktes menschliches Maß reduzieren. Und selbst die Aussage, er sei unser Erlöser, klingt manchmal irgendwie selbstverständlich. Eine Formel, ein Glaubenssatz, der mit einer gewissen Routine abgespult wird und der schon lange seine im wahrsten Sinne packende Wirkung irgendwie verloren hat. An Weihnachten ist Jesus noch dazu das Kind in der Krippe. Ja, ein besonderes Kind, ja, Gott ist Mensch geworden, aber das hatten wir letztes Jahr auch schon. Und das Jahr davor. Und das Jahr davor auch. Ja, für manche von euch ist es jedes Jahr so gewesen, seit ihr euch erinnern könnt. Aber die Frage steht im Raum: Wer ist Jesus. Im Matthäus- und Lukas-Evangelium wird auf je andere Weise die Geburt- und Kindheitsgeschichte Jesu erzählt, durchaus auch auf eindrückliche Weise. Markus verzichtet dann in seinem Evangelium darauf und beginnt seine Erzählung gleich mit dem öffentlichen Auftritt Jesu als Erwachsenen. Aber den bei weitem dramatischsten Einstieg unter den vier Evangelisten wählt Johannes, der nichts oder eigentlich fast nichts zu Jesu menschlicher Geburt und Kindheit sagt, aber auch nicht gleich mit seinem Erwachsenenleben beginnt, sondern uns vor Augen führt, wer Jesus eigentlich ist, in all seiner Majestät und Herrlichkeit. Und er steigt ein mit einem lauten Donnerhall. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott, und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus, das Wort Gottes, ist der Schöpfergott. Er war schon da, als die Schöpfung ihren Anfang nahm. Er ist nicht Teil der Schöpfung, er ist selbst nicht geschaffen, sondern er hat alle Dinge geschaffen. Den Himmel, die Sterne, die Berge, jeder Grashalm, der auf dem Boden, und jedes Haar, das auf unserem Kopf wächst, alle Dinge sind durch ihn gemacht. Und er hat all dies ins Leben gerufen durch sein mächtiges Wort. Und deswegen wird er hier auch das Wort genannt. Durch die Kraft seines Wortes hat er alles geschaffen. So wie es auch am Beginn des ersten Buches der Bibel steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie schuf er es? Durch sein Wort. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Durch sein machtvolles Wort schuf Gott diese Welt und alles, was darin ist. Gott spricht und es ist da. Und darauf bezieht sich Johannes 1 am Anfang auch. Es sind fast die gleichen Worte im Anfang. Jesus ist das Wort, durch das Gott spricht und diese Welt ins Leben gerufen hat. Nichts auf dieser Welt existiert, ohne dass Jesus es ins Leben gerufen hätte. Jesus ist der lebendige Gott. Der lebendige Gott, ohne den es kein Leben gibt. Ohne ihn existiert kein Leben. Vers 4. Wenn Jesus, was natürlich ein absurder Gedanke ist, aber wenn Jesus auf einmal nicht mehr wäre, würde hier auf Erden alles absterben. Jeder Halm würde verdorren, alle Blätter verwelken, die Natur würde sterben und wir mit ihr. Wir verdanken das biologische Leben jeder einzelnen Zelle unseres Körpers dem, der das Leben ist, Jesus. Und das nicht nur einmal am Beginn unseres Lebens, im Moment unserer Zeugung, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde unseres Lebens existieren und atmen wir, weil er, Jesus, existiert, weil er das Leben ist und weil er uns Leben gibt und uns erhält. Die Wissenschaft hat letztlich keine Erklärung dafür, wie aus Nichtleben Leben entstanden sein soll. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Nur derjenige, der Leben ist und Leben in sich trägt, ist derjenige, der Leben geben kann. Und zum Leben gehört Licht, kein Leben ohne Licht und ohne Licht nur Finsternis. Vers 5. Hat ihr schon einem völlig abgeschlossenen, lichtlosen Raum? Wir haben das vor vielen Jahren einmal gedacht auf einer christlichen Freizeit, so als Experiment. Es war Abend, es war bereits dunkel, wir haben uns in einem großen Raum verteilt, die Rollläden runtergelassen, das Licht gelöscht, alle Lichter im Flur, sodass auch unter der Tür nichts mehr hindurch schien. Man verlor im Nu die Orientierung. Man wusste nicht mehr, wo man war. Jede Bewegung führte dazu, dass man noch weniger wusste, wo man war. Man wusste auch nicht mehr, wer neben einem stand. Man wusste nicht mehr, in welche Richtung es geht. Es ist unmöglich, so zu existieren. Das funktioniert nicht. Aber Finsternis ist der Zustand der Welt. Es ist der Zustand, in dem wir Menschen ohne Jesus existieren. Es ist der Zustand, in dem die Menschen ohne Jesus leben. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie keine Orientierung haben und nicht wissen, wohin sie sich irgendwie wenden sollen, sondern in einem viel abgründigeren moralischen Sinne. Das Menschenherz ist böse, es ist dunkel und finster und richtet sich gegen Gott. Und wir müssen da durchaus nicht mit dem Finger auf andere zeigen, auch unser Herz ist von Natur aus böse und finster. Der Mensch ist nicht gut. Und nicht, weil er Opfer einer schlechten Erziehung, der Gesellschaft, fehlender Bildung oder sonst etwas wäre, sondern das Böse, diese Dunkelheit, das steckt in uns von Natur aus drin. Und da ist auch kein Funke irgendwie in unserer Natur, nichts, aus dem irgendwie Licht entspringen könnte, so wie man das ja manchmal hört. Jeder Mensch hätte irgendwie einen göttlichen Funken in sich und wir müssten ihn nur richtig entflammen, sodass wir geistliches Leben hätten. Das funktioniert nicht. Ist da nichts. Aus der Finsternis kann kein Licht kommen. Wie soll das gehen? Sondern die Finsternis muss erleuchtet werden. Und dies ist das Werk Jesu. Er ist das wahre Licht, Vers 9. Er ist derjenige, der diese Finsternis erleuchtet. Und Jesus gibt nicht nur irgendwie ein schwaches Funzellicht, so eine Kerze oder Taschenlampe, die irgendwie flackert, sondern er erleuchtet die Menschen. Er macht uns hell. Nicht wir machen uns hell. Nicht irgendetwas, das in uns wäre, macht uns hell, sondern er erleuchtet uns. Und das Dramatische ist nun, Vers 10, die Welt erkannte ihn nicht. Und die Seinen, Vers 11, nahmen ihn nicht auf. Die Welt erkennt ihn nicht und die Welt will ihn nicht. Die Welt, die er gemacht hat, weist ihn ab. Die Welt, die dunkel ist, die möchte nicht erleuchtet werden. Die Menschen, deren Herzen böse und finster ist, bekämpfen Jesus und alles, wofür er steht. Wir wollen das Licht nicht ergreifen. Wir wollen ihm, dem alles gehört, nicht gehören. Wir wollen uns selbst gehören, aber wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Und das erkennen wir nicht. Ihn, Jesus, können wir von uns aus nicht erkennen. Nicht aus eigenem Willen, nicht aus eigener Kraft, nicht mit unserem gefallenen Verstand, der nicht in der Lage ist, Gottes Wesen zu sehen. Wir haben also nun bis hierhin schon ein Bündel wirklich machtvoller Aussagen über Jesus. Er ist Gott. Er ist von Ewigkeit her. Er ist nicht geschaffen, sondern er hat alle Dinge geschaffen. Er ist das Wort, durch das alle Dinge geschaffen worden sind. Er ist das Leben, das allen Leben gibt. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und wir haben eine Reihe deprimierender Aussagen über den Menschen, über uns. Wir leben in Finsternis. Das Sinnen und Trachten des Menschenherzen ist böse von Jugend auf, heißt es in 1. Mose 8. Wir können Jesus nicht erkennen und wir wollen Jesus nicht erkennen. Wir lehnen ihn ab, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir lehnen ihn nicht nur ab, sondern wir lehnen uns auch gegen ihn auf. Wir sind gefangen von der Macht der Sünde, aus der wir uns nicht aus eigener Kraft befreien können. Es muss etwas passieren, es muss etwas von außen kommen, damit wir da herauskommen, denn wir selbst sind völlig ohnmächtig, daran etwas zu ändern. Nun folgen die Verse 12 und 13 und es ist wichtig, die nicht misszuverstehen, damit wir nicht doch meinen, wir wären irgendwie diejenigen gewesen, die an diesem miserablen Zustand etwas geändert hätten. Vers 12, 13, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Es muss etwas passieren, damit wir diesen Krallen der Finsternis entkommen, aber es wäre ein Missverständnis, diese Verse nun so zu lesen, als wären wir diejenigen, die uns da selbst befreit hätten. So könnte man die Verse ja auch lesen. Wir müssen irgendwie Jesus aufnehmen und an ihn glauben. Aber die Verse vorher haben ja völlig klar gemacht, dass wir das aus uns nicht können. Es geht nicht. Wir können das nicht. Und wir wollen das nicht. Es muss zuvor etwas mit uns geschehen. Jesus muss uns von Neuem, er muss uns geistlich wiedergeboren und zu seinen Kindern gemacht haben. Und dies ist der Akt, der zuerst geschieht. Jesus befähigt uns nicht irgendwie dazu, dass wir uns selbst zu seinen Kindern machen, dass wir uns selbst gebären. Kein Kind ist je dadurch entstanden, dass es das selbst wollte. Weder biologisch noch geistlich. Sondern genauso wie wir als biologische Kinder gezeugt und geboren werden, so werden wir auch als geistliche Kinder gezeugt und geboren durch Gott. Und genau wie wir als biologische Kinder unsere Eltern erst nach der Geburt erkennen, so erkennen wir auch Gott, unseren geistlichen Vater und Jesus, den Sohn, erst nach unserer geistlichen Geburt. Und genauso wie es unausweichlich ist, dass wir nach der biologischen Geburt unsere Eltern erkennen, unsere leiblichen Eltern, so ist es unausweichlich, dass wir nach der geistlichen Geburt unseren geistlichen Vater erkennen. Es geht nicht anders. Nach unserer geistlichen Geburt schauen wir Jesus ins Gesicht und glauben und erkennen ihn. Und der Glaube ist keine Leistung, kein Akt, kein Werk, das von uns noch irgendwie als Bedingung gefordert würde, durch das wir erst zu Gottes Kindern würden. Es ist auch nicht so, wie manche meinen, dass wir erst glauben müssten und dann würde Gott uns geistlich gebären. Dass ohne unseren Glauben würde Gott uns nicht die geistliche Neugeburt schenken. Ja, unser Glaube sei die Voraussetzung dafür, dass Gott uns von Neuem gebäre. Solche Überlegungen sind irgendwie der verzweifelte Versuch, dem Menschen doch noch irgendetwas auf seine Rechnung zu schreiben bei seiner Bekehrung. Aber das ist letztlich falsch. So funktioniert das nicht. Und es raubt Gott auch die Ehre. Nicht wir bekehren uns, nicht wir haben uns bekehrt, sondern Gott hat uns bekehrt. Nicht wir machen uns zu Gottes Kindern, sondern Gott macht uns zu seinen Kindern. Und der Glaube ist dann auch nichts mehr, das noch irgendwie hinzukommen muss, durch das wir dann endgültig Gottes Kinder würden. Sondern der Glaube ist der Akt, in dem wir erkennen, dass wir bereits von Gott geboren wurden und seine Kinder sind. Aus eigener Kraft können wir diesen Akt des Glaubens nicht vollbringen. Und wenn Gott uns durch seinen Geist geboren und zu seinen Kindern gemacht hat, dann werden wir diesen Akt des Glaubens auch vollbringen. Es ist ein unausweichlicher Automatismus. Nun ist die Frage an euch und jeden Einzelnen von uns: Bist du von Neuem geboren oder wandelst du noch in der Finsternis? Bist du jemand, der hier nur aus Tradition sitzt, vielleicht seit Jahren oder auch Jahrzehnten, und doch ist dein Geist nie wirklich erleuchtet worden? Du hattest nie den Eindruck, Jesus wirklich zu kennen, hast aber all dies hier getreulich mitgemacht, bist mitgetrottet. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch steht, und selbst die, die ich besser kenne, denen kann ich nicht ins Herz schauen. Solltest du einer sein, der zwar hier im Gottesdienst sitzt, aber Jesus nicht wirklich kennt, dann lass dir versichert sein, es ist nicht zu spät. Jesus hat die Kraft und die Macht, dich zu seinem Kind zu machen, dich geistlich zu gebären, dir Glauben zu schenken und geistliches Leben zu geben, hier, heute und jetzt. Gott ruft dich, und wenn er dich ruft, wirst du zu ihm kommen. Mit der gleichen Kraft, mit der Jesus durch sein Wort die Welt und alle Dinge darin gemacht hat, mit der gleichen Kraft ernennt er dich zu seinem Kind und weckt deinen Glauben. Es kann auch sein, dass du zu denen gehörst, die zweifeln an ihrem Glauben, zweifeln, ob sie wirklich von Neuem geboren und Gottes Kinder sind, oder die sich fragen, woher sie nun eigentlich wissen, dass sie Gottes Kinder sind. Nun, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Dass Jesus Gottes Sohn ist? Der in die Welt gekommen ist, um dich mit Gott zu versöhnen, um dir Friede und ewiges Leben zu geben? Wenn du das glaubst, dann bist du Gottes Kind. Und es gibt keinen Grund, darin zu zweifeln. Schaut nicht auf euch selbst. Wenn ihr auf euch selbst schaut, wenn wir auf uns selbst schauen, dann wird alles irgendwie wackelig und unsicher. Schaut nicht auf eure Sünden und auf eure Schuld, auf eure Unfähigkeit, eure Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, alles, was irgendwie falsch, gelaufen ist oder nicht richtig gemacht worden, sondern schaut auf ihn, auf Jesus. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet und das auch dich und uns und jeden Einzelnen erleuchtet. Er ist derjenige, der Leben gegeben hat, der dir Leben gegeben hat, sodass du nun lebst. Er, nicht wir. Er ist auf diese Welt gekommen und hat uns zu sich gezogen. Er hat das alles auf sich genommen, den Schmutz dieser Welt, die Anfeindung, die Verspottung, die Not, das Elend, den Schmerz, das Leid und schließlich den Tod. All das hat er auf sich genommen um unsertwillen, um deinetwillen, um dich und mich zu erlösen, um uns herauszureißen aus der Finsternis und hinüberzuführen in das Reich des Lichts, in seine Gegenwart und in seine Herrlichkeit. Er wird uns auch hinüberführen in das ewige Leben, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn anbeten werden. Das alles sind nun keine irgendwie ausgeklügelten, frommen Geschichten, sondern Gott ist in diese Welt gekommen. Und es gibt dafür Zeugen, Augenzeugen zunächst, die ihn gesehen haben, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war alles keine Einbildung, sondern die Jünger und Johannes, der Evangelist vorneweg, sie haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen, auf dem Berg der Verklärung. Und sie haben gesehen und erkannt, dass diese Herrlichkeit, die sie sahen, nur Gottes Herrlichkeit sein konnte und nichts anderes. In Jesus haben sie Gott gesehen. Sie sind einerseits auch erschrocken und immer wieder lesen wir davon in den Evangelien. Aber immer wieder hören wir auch, wie Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und es ist notwendig, dass er dies zu uns spricht. Aber es gehört auch zu seinem Wesen. Zu Gottes tiefsten Wesen gehören Gnade und Wahrheit. Gott ist ein gnädiger Gott. Er erbarmt sich unser. Er wendet sich uns zu. Und er ist uns barmherzig. Und er will in inniger Gemeinschaft mit uns leben, so wie der Sohn in inniger Gemeinschaft, in Ewigkeit mit dem Vater lebt. Das Wort war bei Gott, das ist das, was das heißt. Der Sohn lebt in inniger, ewiger Gemeinschaft mit dem Vater. Und so will Jesus auch in inniger Gemeinschaft mit uns, seinen Kindern, leben. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und Gott hat uns gnädig aufgenommen in diese göttliche Wohngemeinschaft. Und das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Das ist die Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Johannes breitet eine solche Fülle von Themen und Bildern aus, die man unmöglich alle hier abhandeln kann. Jesus ist Gott. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist das Licht. Er ist das Leben. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Er ist nicht wie die Könige und Regenten dieser Welt, die an ihr eigenes Wohl zuerst denken, die unzuverlässig sind. Er ist treu und freundlich, gnädig und barmherzig. Er stößt uns nicht von sich, auch wenn wir ihn immer wieder von uns stoßen. Vor Jesus ist noch jemand anderes in die Welt gesandt worden. Johannes, von dem es in den Versen 6 bis 8 und 15 die Rede, das ist diesmal der Täufer, nicht der Evangelist Johannes. Johannes der Täufer wurde von Gott in die Welt gesandt als Wegbereiter. Er sollte die Menschen vorbereiten und den Weg zu Jesus weisen. Verse 7 und 8. Johannes kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und diese Rolle des Johannes, des Täufers als Zeuge Christi, die bildet auch unsere Rolle als Zeugen Christi, als Zeugen Gottes vor. Auch wir sollen als Zeugen anderen Menschen den Weg zu Christus weisen. Die Menschen haben es nötig, dass sie einen Wegweiser bekommen, denn von sich selbst aus können sie diesen Weg letztlich nicht erkennen. unseren Kreisen spricht man oft vom Zeugnis geben, und wenn man jemanden fragt, wovon er denn oder wie man von Jesus Zeugnis geben würde, dann sagen viele oft, was sie getan hätten oder was ihnen irgendwie passiert wäre. Manchmal meint man, Zeugnis zu geben hieße, anderen zu erzählen, wie ich mich bekehrt hätte, wie ich zum Glauben gekommen bin, damit andere dadurch lernten, wie man zum Glauben komme. Aber das ist nicht das, was Johannes macht. Das ist auch nicht das, was hier von Johannes berichtet wird. Johannes hat nicht irgendwie seine Bekehrungsgeschichte erzählt, sondern Johannes hat von Jesus erzählt, wer er, Jesus ist, nicht wer Johannes ist. Johannes wusste, dass es nicht um ihn ging, sondern um Jesus. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wir sollen nicht uns bezeugen, sondern ihn, Jesus. Aber dazu müssen wir ihn kennen und dazu müssen wir wissen, wer er ist. Und zwar so, wie er sich offenbart hat, in seinem Wort. Nicht so, wie wir ihn gern hätten oder wie wir ihn uns zurechtbasteln. Und deswegen ist es wichtig, sein Wort zu lesen. Denn darin hat sich Jesus offenbart und nur darin lernen wir ihn kennen. Und es ist wichtig, diese intime, enge Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus zu pflegen, indem wir auf ihn hören und mit ihm reden. Es ist eine Lebensgemeinschaft, in der wir mit ihm existieren. Wir lernen niemanden kennen, wenn wir nur neben ihm herleben. Aber wenn wir ihn kennen, dann werden wir wahrlich auch zu seinen Zeugen. Und ich bete, dass dies zu Weihnachten geschieht, dass wir sehen und erkennen, wer Jesus ist in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Und dass wir fähig sind und Gelegenheiten haben, auf ihn zu verweisen, auf das letztlich Menschen ihn, Jesus, finden, Gott erkennen und seine Kinder werden. Amen.